Also über die Bahn kann man sich ja hierzulande relativ viel beschweren, aber eine Sache, die ganz gut funktioniert, so im Großen und Ganzen, ist, dass die Dinger nicht ineinander reinkrachen. Und dafür gibt es ja irgendwie solche Systeme, ihr kennt euch da besser aus als ich, aber irgendwas ETCS relevant. Und das hat aber auch Lücken und für die interessieren wir als Hacker uns natürlich, wie wir damit Unfug machen können und sogar Züge ineinander krachen lassen, erfahrt ihr heute von Laugengebäck. Einen tollen Applaus bitte.
Dann auch von mir herzlich willkommen zu How to Crash a Train Theoretically. Wahrscheinlich sind viele von euch zur GPN mit der Bahn angereist. Und die meisten davon sind bestimmt auch zwischen Frankfurt und Mannheim über die Riedbahn gefahren. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt, die wurde letztes Jahr generalsaniert und da wurden neue Stellwerke eingebaut und das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS wurde installiert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Inzwischen ist es also größtenteils, nicht komplett, aber fast in Betrieb, wie das halt bei der Bahn so ist. Ja, das ist erstmal schön. Was ist aber, wenn ich euch sage, dass es eine Sicherheitslücke in ETCS gibt, über die es euch theoretisch möglich ist, einen Zug einfach zu steuern, ohne der Triebfahrzeugführer dieses Zuges zu sein? Das klingt dann erstmal nicht so gut. Wie diese Sicherheitslücke genau aussieht, wie sie funktioniert und warum ihr trotzdem bei eurer nächsten Fahrt auf die Riedbahn keine Angst haben müsst, das werde ich euch in diesem Talk erklären. Dann erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin Laugengebäck. Ich mag Züge, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und ich studiere Informatik in Potsdam. Parallel entwickle ich auch in einem kleinen Unternehmen Software im Kontext digitaler Stellwerke. Und letztes Jahr habe ich ein Forschungsseminar zu Sicherheitslücken in ETCS besucht, aus dem dann dieser Vortrag hier entstanden ist. Ich habe da mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, mit Jörn Sobotta und mit Ruben Zangerle und betreut wurde das Projekt von Katja Asraf. Und manchen von euch könnte der Name vielleicht bekannt vorkommen, denn die hat auf dem 37C3 den Talk Why Railway is Safe but Not Secure gehalten. Und in dem Talk ging es darum, wieso es bei der Eisenbahn schwierig ist, Security, also Informationssicherheit, und Safety, also Betriebssicherheit, zusammenzubringen und wieso die Eisenbahn halt traditionell eher stärker auf Safety eingerichtet ist. In dem Talk hat sie die Sicherheitslücke, der wir uns heute widmen werden, auch schon mal ganz kurz erwähnt. Aber da hatten wir uns halt nur theoretisch angeguckt zu diesem Zeitpunkt. Und was wir dann in dem Seminar gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, die auch mal praktisch zu implementieren und zu sehen, wo es da eventuell Schwierigkeiten gibt und Dinge nicht so einfach sind, wie man sie sich vorstellt. Eine Sache vielleicht noch kurz vorab. So, wenn ich jetzt als Eisenbahner über Eisenbahndinge rede, dann werde ich vermutlich viele Fachwörter benutzen und dann passieren halt solche Sachen wie das, was ihr hier seht und es versteht keiner was, deshalb versuche ich möglichst alles zu erklären, damit das dann auch für Leute verständlich ist, die vielleicht noch nicht so tief in der Eisenbahn und bei Zugbeeinflussungssystemen drin sind. Um zu verstehen, wie die Sicherheitslücke funktioniert, müssen wir erstmal verstehen, was eigentlich ETCS ist und wie es funktioniert. ETCS ist Teil des European Rail Traffic Management System, abgekürzt ERTMS, und dazu gehört auch der Mobilfunkstandard GSMR. ETCS was man mit ITCS erreichen will, ist eine europaweite Interoperabilität im Eisenbahnverkehr, indem man Systeme für Zugsicherung und Signalgebung vereinheitlicht. Früher war es so, dass in jedem Land da verschiedene Systeme unterschiedliche Systeme für Zugsicherung gab. Und wenn man von einem Land ins andere gefahren ist, dann musste man entweder eine Lok haben, die alle Systeme unterstützt, oder man musste halt an der Grenze die Lok wechseln. Das war ziemlich beschwerlich. Deshalb hat man dann ETCS entwickelt und kann jetzt mit Hilfe von diesen Zugsicherungs- und Signalgebungssystemen dem Zug sagen, wie weit er fahren darf und mit welcher Geschwindigkeit. Wir schauen uns in diesem Talk speziell ETCS Level 2 an. Das funktioniert so, dass wir auf der einen Seite den Zug haben, der ist hier, und auf der anderen Seite quasi die Infrastruktur seit den Komponenten, die sind hier. Wenn ein Zug jetzt über so eine Strecke fährt, dann gibt es zwei Arten, wie seine Position festgestellt wird. Einmal über die Gleisfreimeldung, das ist hier ganz rechts das. Die sagt dem Stellwerk, ob der jeweilige Abschnitt belegt oder nicht belegt ist, und dadurch kann das Stellwerk dann Fahrstraßen stellen und dem Zug die Freigabe erteilen, irgendwo hinzufahren. Und andererseits hat man die Eurobalisen, die werden bei der Überfahrt, wenn ein Zug darüber fährt, wird von der Antenne am Zug ein Magnetfeld ausgesendet und dann schickt die Eurobalise ihre Nachricht an den Zug, und in der steht dann die Position, an der sich der Zug, wenn er die Balise überfahren hat, befindet, drin. Dadurch weiß man dann noch genauer, wo der Zug eigentlich ist, und kann dann daraus bestimmen, wie weit er von dort noch fahren darf. Interessanter für uns ist jetzt, dass der Zug auch noch über das Mobilfunksystem GSMR mit dem sogenannten Radio Block Center kommuniziert. Das Radio Block Center ist das, was eigentlich dafür zuständig ist, dem Zug Fahrerlaubnisse, sogenannte Movement Authorities, zu erteilen. Und dazu schickt der Zug über diese Funkschnittstelle immer Positionsreports, damit das RWC weiß, wo er ist. Und vom RWC bekommt er dann Informationen über die Strecke, und solche Movement Authorities, die ihm sagen, wie weit er fahren darf, bekommt er zurück und kann dann entsprechend diesen Movement Authorities fahren. Für uns interessant ist jetzt hier oben diese Kommunikation zwischen RWC und dem Zug, und die besteht aus drei Layern. Da hätten wir erstmal ganz unten GSMR als Mobilfunkstandard. Das hat eine Funktion namens ETCS Data Only Radio, dann Daten übertragen werden können. Auf der Ebene 1 höher haben wir dann Euroradio, das für das Verbindungsmanagement zuständig ist und die Authentifizierung von Nachrichten, die da gesendet werden, durchführt. Und auf der ganz obersten Ebene haben wir das ETCS Application Layer, über das dann die eigentlichen Nachrichten, also Positionsreports, Movement Authorities und viele weitere, gesendet werden. Wir schauen uns jetzt diese Schichten einmal von unten nach oben eine nach der anderen an, um zu verstehen, wie sie grundlegend funktionieren und welche Eigenschaften, die für die Security relevant sind, sie so haben. Beginnen wir mit GSMR. GSMR ist im Prinzip nichts anderes als dem Mobilfunkstandard GSM, auch bekannt als 2G. Das ist das, was ihr habt, wenn ihr irgendwo in Ostdeutschland seid und dann nur dieses komische G da steht. Will man heutzutage außerhalb der Eisenbahn nicht mehr, aber für die Eisenbahn ist das am meisten genutzte Mobilfunksystem. Und das ist inzwischen auch sehr weit verbreitet. Es ist nämlich auf 130.000 Kilometer Strecke weltweit installiert. Bei GSMR hat man GSM noch einige zusätzliche eisenbahnspezifische Funktionalitäten hinzugefügt. Und zwar werden da zu nennen einmal, dass wir die Möglichkeit haben, Broadcast-Anrufe, also von einem Sender zu vielen Empfängern, und Gruppenanrufe zu machen. Das kann man zum Beispiel nutzen, wenn mal wieder irgendjemand da neben der Strecke rumläuft und man die Strecke sperren muss, dann wird ein Nothaltauftrag gesendet und dann drückt man diese rote Taste hier und dann wird kein Broadcast-Anruf, sondern ein Gruppenanruf gestartet. Wieso, weiß ich auch nicht. Aber bei der Bahn sind Dinge manchmal ein bisschen seltsam und niemand weiß warum. Ein anderes interessantes Feature ist die funktionale und standortunabhängige Adressierung. Das heißt, man kann, egal wo man ist und egal wer dort Fahrdienstleiter ist, kann man einfach auf die zwei eckigen Klammern drücken. Die Lokführer unter euch kennen das wahrscheinlich. Und dann kann man einfach den Fahrdienstleiter, der für einen zuständig ist, anrufen. Was für uns aber am wichtigsten ist, ist, dass wir Support für EDCS-Datenübertragung haben in GSMR und dann eben einfach Daten übertragen können. GSMR ist so ein bisschen speziell. Man würde ja denken, wie das normale Protokoll kann man damit paketvermittelt Daten übertragen, aber GSMR kommuniziert leitungsvermittelt. Das heißt, wir müssen immer eine durchgehende Leitung vom einen Kommunikationspartner zum anderen Kommunikationspartner aufbauen, was sehr ineffizient ist. Die muss auch aufgebaut sein, wenn gar nicht gesendet wird und führt zu Kapazitätsproblemen in größeren Bahnhöfen. Wenn wir da jetzt mal so in Frankfurt Hauptbahnhof 30 Züge stehen haben oder so, dann ist für die gar nicht alle Platz, weil wir zu wenig Kanäle haben. Deshalb, das hat man auch bei den entsprechenden Gremien, die das standardisieren, gemerkt und hat dann 2016 auch paketvermittelte Kommunikation erlaubt. Da gibt es aber ein neues Problem. Paketvermittelte Kommunikation ist immer Best Effort. Das heißt, man kann nicht genau sagen, wann sie ankommen wird. Und das ist für sicherheitskritische Anwendungen, wie wir sie bei EDCS haben, ist das halt nicht gut genug. Deshalb wurde das bisher dann nicht tatsächlich eingesetzt. Ich habe aber vor kurzem von der DB erfahren, dass das inzwischen in Planung sein soll. Nach fast 10 Jahren dann endlich mal. Für uns jetzt aber interessanter ist, wie sieht es denn bei GSMR mit der Security aus? GSMR ist security-mäßig nichts anderes als GSM und GSM ist security-mäßig sehr schlecht. GSM hat Verschlüsselung, und zwar von symmetrischen Verfahren aus der sogenannten A5 Cipher Suite. Aber eines davon ist schlechter als das andere. Wir haben das nicht A5.1, das wurde 1987 dann eingeführt. Das kann inzwischen mit Hilfe von sogenannten Rainbow Tables, die sehen wir dann gleich noch, in Echtzeit gebrochen werden. Und man hat dann später festgestellt, das wurde absichtlich so schwach ausgelegt, auf Wunsch von einigen Nachrichtendiensten aus den NATO-Staaten, die darüber dann Telefonanrufe leichter belauschen wollten. Ne? Was jetzt für unser GSMR dann ein bisschen schlecht ist. A5.2 kam 2 Jahre später, war noch ein bisschen schlechter, weil man aus den USA in andere Staaten exportieren wollte. Und da gibt es für kryptografische Verfahren Exportbeschränkungen. Deshalb musste man das leider noch schlechter machen. Und irgendwann hat man dann gemerkt, das geht so nicht weiter und hat dann im Jahr 2000 A5.3 spezifiziert. Das nutzt einen Blockchiffre mit 128-Bit Schlüssellänge. Es gibt nur ein kleines Problem. Man hat da einfach 2-mal den gleichen Schlüssel genommen und kopiert. Also hat man eigentlich nur 64-Bit Schlüssellänge und das macht es dann wiederum anfällig für Brute Force. Also wir probieren einfach alle Möglichkeiten durch. Und ja, irgendwann hat man auch das gemerkt und dann A5.4 entwickelt und diesen sehr peinlichen Fehler gefixt, aber das hat dann auch noch ein bisschen gedauert. Auch bei der Authentifizierung ist GSM nicht so besonders gut, weil es muss sich nur der Client beim Netzwerk authentifizieren und eine Basisstation aber wiederum nicht beim Client. Das heißt, wir können uns jetzt einfach als total legitime Basisstation ausgeben und sagen, wir wollen dem Zug jetzt einfach mal ein paar Nachrichten schicken. Die Leute, die EDCS spezifiziert haben, haben dann auch gemerkt, so geht das nicht, wir müssen da was machen und sie haben U-Radio entwickelt. Und das besteht aus 2 Bestandteilen. Einmal dem Communication Functional Module, das fürs Verbindungsmanagement zuständig ist und sozusagen ein bisschen das Transport Layer von EDCS ist. Und dann gibt es noch das Safety Functional Module, das eben für diese Authentifizierung, die da bei GSM nicht so gut funktioniert, dann sich darum kümmert. Wie funktioniert diese Authentifizierung? Wir benutzen da ein Verfahren mit Message Authentication Codes, die immer einer Nachricht angehängt werden und über die man dann verifizieren kann, dass die Nachricht authentisch ist. Das basiert auf Session Keys, das heißt, jedes Mal, wenn eine neue ETCS-Sitzung angefangen wird, wird ein neuer Key ausgehandelt. Und wofür man sich algorithmentechnisch da entschieden hat, ist ein tatsächlich im ISO-Standard spezifizierter Algorithmus, ISO 97971. Der sieht so hier aus. Für alle bis auf den Destin-Block werfen wir die einfach in einen DES-Algorithmus und verixen die dann mit dem nächsten Block. Und beim letzten Block, weil es ja irgendwie ein bisschen besser als DES sein soll, machen wir eine Triple DES. Und zwar ursprünglich im ISO-Standard mit zwei Keys. Die ETCS-Leute haben sich dann gedacht, wieso machen wir Triple DES mit zwei Keys? Machen wir die mal mit drei Keys und haben das dann noch ein bisschen verbessert. Leider hat auch dieser Algorithmus ein kleines Problem, nämlich eine relativ geringe Blockgröße. Wir haben wieder nur 64 Bit und dadurch hat man eine, hohe Kollisionswahrscheinlichkeit, wobei hoch ziemlich relativ ist, denn man braucht immer noch Ewigkeiten, um da eine Kollision von zwei Nachrichten, die den gleichen MAC-Code haben, zu finden. Aber das wird dann später noch für unseren Angriff relevant sein. Und als letztes Layer haben wir dann noch das ETCS Application Layer. Dafür gibt es sehr schöne Spezifikationen. Das sind dann mehrere hundert Seiten lange PDFs, die von der European Union Agency for Railways öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Die könnt ihr also auch lesen, wenn euch mal langweilig ist. Und da werden dann verschiedene Messages definiert, die jeweils für die Kommunikation vom Zug zum Radio Block Center und vom Radio Block Center zum Zug einen einheitlichen Header haben. Und da gibt es dann zum Beispiel die Movement Authority, also wie weit und mit welcher Geschwindigkeit kann ich fahren, der Position Report, wo ist der Zug, und der Emergency Stop, wenn der Zug sofort anhalten soll, also der Nothaltauftrag. Und diese Messages enthalten dann wiederum sogenannte Packets, die dann zusätzliche Informationen enthalten, teilweise nicht verpflichtend, aber teilweise auch optional. Verpflichtend ist zum Beispiel, dass wir dann in einer Movement Authority ein Movement Authority Packet haben, was jetzt sehr erstaunlich ist. Und so ein optionales Paket wiederum wird dann aber auch für unseren Angriff eine wichtige Rolle spielen. Und damit komme ich jetzt zu dem, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie funktioniert dieser Angriff? Wie kann man damit einen Zug angreifen? Zum ersten Mal gezeigt wurde der Angriff von Tom Trotscher von der University of Birmingham im Paper An Attack Against Message Authentication in the EITMS Train-to-Trackside Communication Protocols. Um jetzt so einen Angriff durchzuführen, müssen wir natürlich erstmal die Kommunikation zwischen so einem RWC und einem Zug irgendwie abfangen. Das machen wir mit einem Software-Defined Radio, also einem programmierbaren Funkempfänger und Sender. Es gibt da ein sehr schönes Open-Source-Tool, das nennt sich GNU Radio, wo man sich dann quasi einfach so die Algorithmen zur Signalverarbeitung und zur Ansteuerung dieses Geräts zusammenziehen kann. Und GRGSM ist dann wiederum ein Add-on für GNU Radio, mit dem man GSM verarbeiten kann. Hier seht ihr mal so ein Beispiel für ein Software-Defined Radio, das ist das HackRF1. Jetzt denken sich aber vielleicht manche von euch, wir wollen hier Funknachrichten abhören. Das dürfen sie nicht, sie begehen eine Straftat. Und damit habt ihr tatsächlich recht. Nach § 148 Telekommunikationsgesetz ist nämlich das unbefugte Abhören von Nachrichten verboten und auch die Weitergabe des Inhalts von Funkgesprächen, beide Sachen, die wir dann hier machen. Auch ein Problem ist der allseits bekannte Hackerparagraf 202a Strafgesetzbuch, weil wir versuchen ja, eine Zugangssicherung zu überwinden, diese tolle Verschlüsselung, die GSM da hat. Das heißt, was wir brauchen entweder die Erlaubnis des Senders, dass wir in dem Fall die Deutsche Bahn, die wird sie uns nicht erteilen, oder wir verwenden halt Testdaten. Und das ist das, was wir gemacht haben. Es gibt da im Internet frei verfügbare Aufzeichnung von GSM-Calls, an denen man dann eben üben kann und versuchen kann, die zu entschlüsseln. Wir sind jetzt zunächst davon ausgegangen, dass bei der Deutschen Bahn, bei GSMR als Verschlüsselungsalgorithmus A51 verwendet wird. Das scheint offenbar auch zu stimmen. Teilweise wird auch A53 verwendet, aber wir werden sehen, dass auch das kein Problem darstellt. Wie funktioniert jetzt diese Entschlüsselung mithilfe von Rainbow Tables? Was machen Rainbow Tables? Mit denen kann man ein Mapping von einem verschlüsselten Output, den man jetzt abgehört hat, auf den entsprechenden Key ermöglichen. Und das sieht dann so aus, dass man hier so lange Ketten bildet, indem man zunächst dann da einen Key hat, mit dem dann A51 ausführt, dann eine Ausgabe bekommt und dann wieder reduziert, um einen neuen Key zu bekommen und dann immer so weiter. Und dann hat man irgendwann eine sehr lange Kette. Wenn man viele lange Ketten hat, dafür braucht man natürlich auch extrem viel Speicherplatz und das will man meistens nicht. Deshalb optimiert man das Ganze ein bisschen. Eine Optimierung, die man da macht, nennt sich Distinguished Points. Das heißt, man speichert sich nur Kettenglieder, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Zum Beispiel, wir speichern uns nur Ausgaben, bei denen jetzt irgendwie diese und jene Stellen null sind. Dadurch können wir unsere Ketten dann deutlich verkürzen und die Zwischenschritte können wir halt immer noch, wenn wir sie mal brauchen, dann manuell nochmal machen. Eine andere Optimierung, die bei Rainbow Tables typischerweise noch angewendet wird, ist, dass wir auch hier das Problem von Kollisionen haben. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass zwei solche Ketten irgendwann zum gleichen Wert führen. Und wenn man sie dann weiterführt und immer die gleichen Reduktionsfunktionen hat, dann kommt da auch das Gleiche raus und man verschwendet Speicherplatz für nichts. Was man da also macht, ist, man verwendet immer unterschiedliche Reduktionsfunktionen und speichert sich natürlich, welche man verwendet hat. Und dadurch, selbst wenn man dann mal eine Kollision hat, geht es nach dieser Kollision nicht genau gleich weiter in beiden Ketten und man spart sich Speicherplatz. Wenn wir jetzt so eine tolle Rainbow Table haben, dann können wir damit A51 knacken. Es gibt da eine tolle Software-Sammlung namens Kraken, die automatisiert alle nötigen Schritte, die man dafür braucht. Wobei automatisiert auch ein bisschen übertrieben ist. Man muss trotzdem sehr viele Schritte manuell durchführen, weil die Entwickler sich gedacht haben, es soll jetzt hier nicht jeder einfach unsere GSM-Calls entschlüsseln können. Die Leute müssen sich schon ein bisschen damit auskennen. Dazu braucht man dann 40 Rainbow Tables, die über 40 GB groß sind. Also ganz schön viel Speicher verbraucht man da. Die wurden vor einigen Jahren mal durch die Community berechnet. Ich glaube, das ist auch irgendwo im Chaos-Umfeld entstanden tatsächlich. Und wenn man die dann hat, dann kann man innerhalb von 30 bis 60 Sekunden dann so einen Key knacken und hat dann einfach die GSM-Kommunikation entschlüsselt. Wenn wir jetzt aber annehmen, dass A53 verwendet wird, dann macht das nichts, denn GSM hat noch eine kleine Schwäche. Und zwar müssen solche Verschlüsselungsalgorithmen immer mit bestimmten Random-Werten initialisiert werden, aus denen man dann den Session-Key ableitet. Und wenn man einfach sagt, ich belaufe jetzt mal einen Call mit A53 und verwende den gleichen Random-Wert dann für einen Call mit A51, bei dem ich mich dann als gefälschte Ballstation ausgebe und sage, ich kann jetzt nur A51, bitte sprich mit mir nur A51, dann kriegt man da A51-Kommunikation raus, kann diese dann entschlüsseln Und dadurch, dass man den gleichen Random-Wert genommen hat, kriegt man dann auch den gleichen Key für beide Algorithmen. Das heißt, man hat mit dem A51-Key auch gleichzeitig den A53-Key, ohne A53 knacken zu müssen. Wenn euch das noch weiter interessiert, dann empfehle ich die Talks von Carsten Nohl. Der hat vor einigen Jahren, ich glaube 2009 war das, beim 26C3, hat er da einen sehr schönen Talk dazu gehalten. Das ist auch ganz am Ende des Slides noch ein Link. Die Slides habe ich dann schon hochgeladen. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne angucken. Jetzt könnten wir uns denken, wir haben GSM entschlüsselt, also geht das Gleiche auch mit GSMR. Es ist leider nicht so einfach, denn der Angriff benötigt einzelne Pakete auch als Plaintext, also eine Known-Plaintext-Attacke. Bei GSM ist das sehr einfach, denn wenn die Pakete System Information Type 5 und System Information Type 6 in regelmäßigen Abständen sowohl unverschlüsselt als auch verschlüsselt übertragen. Das Problem nur bei GSMR ist, laut der Spezifikation werden die Pakete dann nicht verwendet. Das heißt, wir können unseren Angriff nicht einfach so durchführen. Da ist jetzt natürlich die Frage, gibt es alternative Pakete, die wir dafür nutzen können? Wir haben in der Spezifikation leider keine gefunden. Und die andere Frage, sind vielleicht andere Angriffe, wo man nicht solchen Plaintext braucht, sind die erfolgversprechender? Damit haben wir uns dann tatsächlich erstmal nicht weiter beschäftigt, aber es zeigt zumindest, so einfach Verschlüsselung brechen kann man bei GSMR dann tatsächlich doch nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben es doch geschafft und wir haben jetzt Zugriff auf die unverschlüsselte Kommunikation. Dann haben wir immer noch zwei weitere Layer, mit denen wir irgendwie fertig werden müssen. Da kommt unser nächster Angriff ins Spiel, nämlich der auf U-Radio. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass MAC-Kollisionen hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben zwei Nachrichten mit dem gleichen Message Authentication Code gefunden. Dann schauen wir uns hier unseren Algorithmus nochmal an und sehen dann da, wenn hier das gleiche Ergebnis am Ende rauskommt, dann muss auch die Eingabe von dem Triple Death, weil das ja deterministisch ist, muss sie gleich gewesen sein. Und wenn wir dann nochmal genau hingucken, sehen wir, jede von diesen anderen Runden, die benutzt nur den Key K1. Also müssen wir eigentlich nur einen Key wissen und können dann entsprechend bruteforcen, um rauszufinden, was ist dieser Key. Also, wenn wir diesen Key wissen wollen, dann probieren wir halt einfach alle möglichen Möglichkeiten aus, wir bruteforcen und wenn dann bei beiden Nachrichten entsprechend als Eingabe für das Triple Death das gleiche rauskommt, dann haben wir wohl unseren Key K1 gefunden. Jetzt haben wir einen von drei Keys gefunden. Das klingt jetzt nicht so, als ob es uns extrem weiterhilft. Es würde uns auch nicht extrem weiterhelfen, wenn nicht auch es im Application Layer so ein paar Probleme geben würde. Also wir wissen jetzt schon, wie wir den gleichen MAC wie bei einer vorgegebenen Nachricht produzieren, nämlich indem die Eingabe von Triple Death gleich ist. Wenn wir jetzt für eine Nachricht, also einen MAC fälschen wollen, müssen wir es also schaffen. Ist aber nicht bei jeder Nachricht so einfach möglich, weil es kommt ja natürlich immer ein unterschiedlicher Message Authentication Code raus. Da hilft uns aber ein tolles Feature von ETCS, das, wie eben schon gesagt, mit diesen optionalen Datenpaketen zu tun hat, denn wir können für den Triebfahrzeugführer 255 Zeichen lange Textnachrichten senden, um denen zum Beispiel zu sagen, dein Zug fährt an dieser Stelle in diese Richtung. Was uns das erlaubt, wenn wir jetzt einfach beliebige Zeichen senden können, können wir quasi beliebige Blöcke zu dieser Nachricht hinzufügen, um unseren gewünschten Message Authentication Code zu produzieren. ganz beliebig sind die nicht, weil es muss ja immer noch Text sein. Aber Chocha und seine Mitstreiter haben damals gezeigt, dass es das nicht viel einschränkt. Man kann trotzdem immer noch den entsprechenden Message Authentication Code, wie man ihn haben will, erreichen. Und eine andere schöne Sache ist, dass man bei dieser Nachricht auch sogenannte Anzeigebedingungen mitgeben kann und dann damit festlegen kann, wann diese Nachricht dem Triebfahrzeugführer angezeigt wird. Wir können die einfach so wählen, dass sie niemals für den Triebfahrzeugführer angezeigt wird. Das heißt, der merkt nicht, dass da gerade eine etwas komische Nachricht in seinem Zug angekommen ist. Das bedeutet dann wiederum, wir können jetzt beliebige ETCS-Nachrichten einfach so fälschen. Wie realistisch ist denn das, dass wir jetzt einfach damit die Steuerung eines Zugs komplett übernehmen können? Schauen wir uns erstmal an, was mögliche Auswirkungen von so einem Angriff wären. Also einerseits gibt es nur nervige Auswirkungen davon, wenn wir halt den Zug einfach nothalten lassen. Es gibt aber sicherheitsrelevante Auswirkungen, zum Beispiel wenn wir dann hier mit dem Zug Multitrack Drifting spielen und ihn eben entgleisen lassen, indem wir ihn zum Beispiel mit überhöhter Geschwindigkeit fahren lassen oder in einen nicht gesicherten Fahrweg oder indem wir ihn kollidieren lassen, wenn der Fahrweg noch mit einem anderen Zug besetzt ist. Man kann da dann sehr schöne Sachen damit machen. Also aus der Sicht vom Angreifer schön, aus der Sicht von den Passagieren, vom Triebfahrzeugführer und allen anderen vermutlich nicht so schön. Aber es gibt da einige Kontrollinstanzen. Zunächst haben wir da mal das Radio Block Center, das merken wird, wenn ihm jetzt eine Nachricht bestätigt wird, die es gar nicht gesendet hat. Und dann wird es den Zug vermutlich einfach direkt zum Nothalten bringen und einen Emergency Stop senden. Damit haben wir ihn also nicht viel gewonnen. Und andererseits haben wir auch den Triebfahrzeugführer, der diese Fahrbefehle, die da gegeben werden, die falsch sind, ja erstmal umsetzen muss. Und wenn er oder sie genügend Streckenkenntnis hat, wird der Triebfahrzeugführer dann merken, da stimmt irgendwas nicht, ich führe diesen Befehl mal lieber nicht aus. Und manchmal ist es ja auch so, dass so eine Strecke wie es bei der Redbahn ist, nicht nur mit ETCS ausgerüstet ist, sondern auch noch mit der alten Zugbeeinflussung PZB. Und die würde den Zug dann, wenn er ein rotes Signal überfährt, dann trotzdem zum Halten bringen. Das heißt, es gibt ja ganz schön viele Dinge, die in so einen Angriff dann doch noch aufhalten könnten. Ganz abgesehen davon, dass man ja erstmal die nötige Funkinfrastruktur braucht, um dem Zug dann solche Befehle senden zu können. Die riecht man auch nicht mal einfach so. So ein Software-Defined Radio ist dann da möglicherweise dafür zu schwach. Aber nun schauen wir uns doch mal an, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, wenn wir diese ganzen Probleme überwunden haben und tatsächlich den Zug irgendwie zum Crashen bringen können. Das hängt davon ab, wie wahrscheinlich es ist, dass wir so eine Mach-Kollision finden können. Und es stellt sich heraus, sehr unwahrscheinlich. Denn für 1% Kollisionswahrscheinlichkeit nur, was immer noch sehr wenig ist, brauchen wir 600 Millionen Nachrichten, die dann wiederum 19,5 Gigabyte an Daten entsprechen. GSMR ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es so das schnellste Funkprotokoll ist, denn es funkt mit 10 Kilobit pro Sekunde. Das heißt, die Übertragung von diesen 600 Millionen Nachrichten brauchte dann einfach 23 Tage. Es gibt dann nur ein kleines Problem. Wenn ein Zug aus dem Bereich eines Radio Block Centers in den Bereich eines anderen fährt, dann beginnt eine neue Sitzung und der Key wird neu ausgehandelt. Selbst wenn ein Zug sehr lange im Bereich von so einem Radio Block Center bleibt, dann wird er zwischendurch, zum Beispiel nachts, wird er mal neu gestartet und dann wird auch eine neue Sitzung begonnen. Das heißt, in der Praxis kriegen wir es gar nicht hin, genügend Daten zu sammeln, um halbwegs sicher so eine Kollision zu finden und den Zug dann zum Crashen bringen zu können. Mit einem einzelnen Zug haben wir also keine besonders guten Aussichten. Wie sieht es denn aus, wenn wir so ein Inside-Attacker bei der Deutschen Bahn ist, der am letzten Arbeitstag irgendwie der Deutschen Bahn nochmal richtig schaden will und irgendeinen Zug einfach mal crashen lassen will? Also wir haben jetzt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt Zugriff auf die Daten aus dem gesamten Eisenbahnnetz Deutschlands. Momentan ist ETCS noch nicht sehr weit verbreitet. Es wird vor allem auf Schnellfahrstrecken eingesetzt. Das heißt, man hat so, ich habe mal geschätzt, 500 Sessions am Tag. Da haben wir eine 1% Erfolgswahrscheinlichkeit, um so eine Kollision zu finden, nach 375 Tagen. Man muss also über ein Jahr warten und dann ist der Inside-Attacker wahrscheinlich schon längst aus dem Unternehmen raus oder aufgeflogen. Aber die Deutsche Bahn hat ja ein sehr großes Ziel. Sie will irgendwann ETCS Level 2 auf allen Eisenbahnstrecken in Deutschland einsetzen. Wie wir alle wissen, kommt der Ausbau sehr gut voran. Wer noch nicht weiß, wie gut der Ausbau vorankommt, gucke sich da mal Videos von Alvin Mescheder an. Da ist das sehr gut erklärt, was für ein relatives Desaster das leider ist. Aber nehmen wir mal an, irgendwann haben wir das erreicht. Und die ganzen über 50.000 Zugfahrten pro Tag, die in Deutschland stattfinden, laufen alle mit ETCS Level 2. Dann haben wir tatsächlich 1% Erfolgswahrscheinlichkeit für unsere Kollision nach knapp 4 Tagen. Das ist dann schon deutlich machbarer. Aber bis das mal passiert, müssen noch ganz schön viele Jahre ins Land ziehen. Und während der Zeit haben wir genug Zeit, um uns mal Gegenmaßnahmen zu überlegen. Was könnten wir also machen, damit dieser Angriff dann auch dann nicht mehr durchgeführt werden kann, weil wir schlauer waren. Also, was kann man dagegen tun? Wir können zunächst mal bei GSMR ansetzen und da sagen wir, führen dort stärkere Verschlüsselungsverfahren ein, um es halt weniger einfach zu machen, die Kommunikation einfach zu entschlüsseln. Und da kann man ja den ganzen Angriff nicht mehr durchführen. Das ist tatsächlich schon in Arbeit, denn es wird der Mobilfunkstandard FRMCS, Future Railway Mobile Communication System, als Nachfolger von GSMR entwickelt. Der basiert dann auf 5G, also tatsächlich das Neueste, was ihr so in euren Handys habt. Und FRMCS hat glücklicherweise ziemlich starke Verschlüsselungsalgorithmen und dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Haben wir immer noch U-Radio? Und was wir da machen können, ist zunächst erstmal versuchen, die Wahrscheinlichkeit für solche MAC-Kollisionen zu begrenzen. Das Problem war ja, dass solche Sessions relativ lang werden können und wir da viele Nachrichten senden und wir eine hohe Kollisionswahrscheinlichkeit haben. Dem können wir begegnen, indem wir den Session Key einfach regelmäßig neu aushandeln. Zum Beispiel, wenn wir eine Wahrscheinlichkeit, die kleiner als 10 hoch minus 6 sein soll, haben wollen, dann starten wir einfach nach 4500 Nachrichten die Session einmal neu und haben dann einen neuen Key und dann auch die Wahrscheinlichkeit ganz gut begrenzt. Und wir sollten U-Radio natürlich auch nicht für Applikationen mit hoher Datenrate verwenden. ETCS gehört jetzt nicht zu diesen Applikationen mit hoher Datenrate, aber wer weiß, für was U-Radio noch alles verwendet wird in Zukunft. Und der aufwendigste Punkt wäre, wenn wir versuchen, kollisionsresistentere MAC-Algorithmen zu verwenden, denn für solche Message Authentication Codes gibt es ja schon ganz gute Standards. Zum Beispiel können wir AES-basierte Algorithmen oder HMAC-basierte Algorithmen verwenden, bei denen Kollisionen mit viel weniger Wahrscheinlichkeit auftreten. Es gibt ja nur ein Problem. Wir haben ja jetzt schon diesen halb kaputten MAC-Algorithmus in U-Radio und wenn wir den austauschen wollen, müssen wir das auf allen Radio-Block-Centern und allen Zügen gleichzeitig machen. Das ist vom Deployment ein bisschen sehr aufwendig. Das heißt, wir werden es vermutlich nicht tun. Und wenn man jetzt so ein großer roter Eisenbahninfrastrukturbetreiber ist, dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Man sollte nicht unbedingt direkt in Panik und Aktionismus verfallen und sich da irgendwelche tollen Pläne, die dann aber wenig bringen, ausdenken, sondern man sollte wirklich einen tatsächlich funktionierenden Plan zur Verbesserung der Sicherheit entwickeln und ihn umsetzen. Man hat ja auch genug Zeit dafür. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das ausgenutzt wird, solange wir weiter so wenig vorankommen beim Ausbau von ETCS. Was können wir jetzt aus dieser Sicherheitslücke quasi als Learnings mitnehmen? Es gibt da so ein schönes Modell, das auch im Safety-Bereich, also auch bei den Bahnern, sehr häufig eingesetzt wird. Das ist das Schweizer Käse-Modell. Und beim Schweizer Käse-Modell haben wir mehrere Schichten, auf denen es dann jeweils Abwehrmaßnahmen gibt, wie das auch bei unserer ETCS-Kommunikation der Fall war. Und nur wenn auf jeder von diesen Schichten diese Abwehrmaßnahmen versagen, dann haben wir eine Sicherheitslücke. Bei diesem Beispiel hier ist das dann tatsächlich so passiert, wobei wir haben noch mehrere jetzt hier nicht dargestellte Schichten, den Triebfahrzeugführer, das RWC, das dann merkt, dass irgendwas falsch ist und so. Also ganz so einfach ist es nicht, daraus dann einen tatsächlich funktionierenden Angriff zu machen. Aber wenn wir nur an einer Schicht davon ansetzen und zum Beispiel bei U-Radio die Wahrscheinlichkeit für so eine Mac-Kollision verringern, dann haben wir schon die Sicherheitslücke geschlossen. Ja, dann habe ich für euch noch ein paar weiterführende Talks zusammengestellt, denn vielleicht interessiert ihr euch ja auch außerhalb dieses Talks für das Thema Bahn. Es gibt da zum einen den Talk Why Railway is Safe but not Secure, den ich ganz am Anfang vorgestellt hatte. Der ist sehr empfehlenswert. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie Stellwerke funktionieren und noch ein bisschen mehr über ETCS Security erfahren wollt, da kann ich euch den Talk Can Trains Be Hacked von Stefan Katzenweiser empfehlen. Den hat er inzwischen auch vor so einigen Jahren auf dem Kongress gehalten. GSM hatte ich auch schon erwähnt. Da gibt es einen sehr tollen Talk von Carsten Nohl, den ihr euch auch gerne anschauen könnt. Und schließlich von einem Menschen, der, glaube ich, tatsächlich auch heute hier ist, von Oliver Knapp, gibt es den Talk, wie die Eisenbahn aus Fehlern lernt und dabei IT-Sicherheit erhält, indem er am Beispiel von Bremsen erklärt, wie IT-Sicherheit bei der Eisenbahn funktioniert. Auch das ist sehr empfehlenswert. Jetzt freue ich mich auf Fragen von euch und hoffe, ihr seid noch nach diesem Talk so glücklich wie diese Person hier aus der ETCS-Spezifikation. Ja, gibt es Fragen?
Ich hätte mal noch eine Verständnisfrage. Du hast ja gemeint, wenn du das gesamte deutsche Netzwerk jetzt ETCS 2, Level 2 bräuchten wir 4 Tage, um einen Key zu cracken. Habe ich das richtig verstanden? Auch wenn wir diesen Key haben, müsste ein Zug für 4 Tage lang in einem Segment rumstehen und nicht ausgeschaltet werden, dass wir überhaupt diesen Key nutzen können.
So ganz stimmt das tatsächlich nicht, weil wir schauen uns ja ganz viele verschiedene Sessions von verschiedenen Zügen an. Und es reicht ja, wenn nur einer von diesen Zügen so eine Mac-Kollision hat, dann können wir diesen Zug ja crashen lassen. Also wir können nicht einen bestimmten Zug crashen lassen, aber irgendeinen Zug. Das ist das Szenario, was da beschrieben wurde.
Bei der Eisenbahn gibt es ja Regelungen für alles. Gibt es da schon, in der Spezifikation ist ja schon enthalten, dass man sagt, man sollte Züge über die Nacht immer aus- und wieder einschalten oder generell Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dass man dieses Risiko der Keys verringert?
Ich kenne mich leider nicht so mit den Richtlinien, die da DB intern verwendet werden, aus. Aber ich schätze mal schon, dass da so festgelegt ist, dass der Zug regelmäßig neu gestartet werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das ja eine einfache Ergänzung, um diesen Angriff deutlich weniger wahrscheinlich zu machen, also noch weniger wahrscheinlich, als er eh schon ist.
Ich habe auch noch eine kleine Verständnisfrage. Du hast eben gemeint, dass das RBC dann quasi merken würde, wenn das eine Nachricht bestätigt bekommt, die das nicht gesendet hat. Das heißt, wir sind dann quasi als zweiter Sender drin und nicht als Basisstation, die der Funk dann exklusiv anspricht.
Ja, wir schauen uns ja die Kommunikation, eine schon bestehende Kommunikation zwischen einem Zug und einem Radio Block Center an. Und schalten uns dann halt quasi diese Kommunikation als Fake-Basisstation ein. Und damit sind wir quasi tatsächlich als zweiter Sender drin und. Sorry, ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen.
Nächster?
Ja, machen wir einfach mit der nächsten weiter. Also wir können das gerne dann auch nachher noch klären.
Du hattest erwähnt quasi, dass GSM halt jetzt unsicher ist. Und normalerweise kann man ja verifizieren, dass sein eigener, ja, sagen wir mal, Datenverkehr sicher ist, würde ich mal behaupten. Bei den neueren Datenverkehr, also bei den neueren Mechaniken, kann man das verifizieren, dass der Datenverkehr sicherer ist? Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit?
Wo kann man das verifizieren?
Achso, ich weiß gerade nicht, wie ich die Frage sonst anders formulieren soll.
Ich habe es nur akustisch nicht verstanden.
Also gibt es eine Möglichkeit, gibt es quasi eine Möglichkeit, dass ich verifizieren kann, dass der Datenverkehr mit den neueren, also jetzt nicht, GSM ist ja quasi alt und es gibt ja jetzt neuere Alternativen, dass ich verifizieren kann, dass die sicher sind quasi. Gibt es da eine Möglichkeit? Oder geht das jetzt gerade zu weit?
Ich kenne mich tatsächlich mit den neueren Standards nicht so aus, aber ich schätze mal, da sind quasi so die Security Best Practices so ein bisschen umgesetzt. Das heißt, mein Verschlüsselungsverfahren, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass die in halbwegs annehmbarer Zeit geknackt werden können.
Auch bei mir mehr eine Verständnisfrage. Geht es bei dem Angriff jetzt um diese 256 Zeichen langen Textnachrichten oder könnte man damit auch eine Movement Authority an den Zug fälschen?
Es geht nicht um diese Textnachrichten. Die Textnachrichten benutzen wir nur, um den Message Authentication Code von der Nachricht, die wir fälschen wollen, gleich zu einem Message Authentication Code von einer Nachricht, die wir abgefangen haben, zu machen, um halt sicherzustellen, dass die Nachricht akzeptiert wird. Damit können wir jede beliebige Nachricht tatsächlich fälschen. Also Movement Authorities, Emergency Stops, alles, was wir wollen.
Hi, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, dass halt ETCS, auch wenn es halt irgendwie die Idee davon ist, ein europäischer, kompletter Standard zu sein, dass es trotzdem in der Implementation her einige Unterschiede gibt, auch von Land zu Land, ganz subtile, aber auch würde mich interessieren, ob ihr mit eurem Seminar dort oder irgendwann später vielleicht auch mal reinschaut, ob diese Datenübertrags-Application-Layer bei verschiedenen ETCS-Implementationen auch vielleicht subtil anders sind, ob diese optionalen Messages irgendwie anders sein könnten und ja, ob da auch noch irgendwie ein Attack-Vektor sein könnte, wenn man halt irgendwie von einem ETCS-System zum anderen geht oder so.
Das haben wir uns tatsächlich nicht angeschaut, aber es ist eine sehr interessante Frage. Also es gibt ja durchaus Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Man muss in jedem Land quasi sein Fahrzeug nochmal eigens zulassen, was dann irgendwie so dem Gedanken von ETCS so ein bisschen widerspricht. Und es ist schon gut möglich, dass es da dann noch zusätzliche Attack-Vectors quasi dann gibt.
Ich hätte noch eine Frage zu den Hash-Kollisionen, die wir da haben.
Ja.
Also, ich weiß nicht, das ist ja, also wie ich das jetzt verstanden habe, sozusagen Chosen Prefix, wie aufwendig ist das zu berechnen? Also ich meine, so bei MD5 ist es ja machbar, aber braucht schon einiges an Rechenleistung. Ist es schwerer oder weniger schwer oder wie sieht das da aus?
Es ist halt schon relativ schwer, hatten wir uns ja gerade angeguckt, dass man da dann einfach sehr, sehr lange braucht, bis man die nötigen Datenmengen beisammen hat. Wenn man, also für eine einzelne Nachricht, um halt festzustellen, dass man dann eine Mac-Kollision hat, das geht dann halt relativ einfach. Also zu überprüfen, ob die schon den gleichen Mac wie eine bekannte Nachricht hat.
Ja, der Vortrag war jetzt ja relativ viel theoretisch an den Standards und die DB hat ja auch so Labore, wo man das theoretisch testen könnte, auch ja. Eben unter den Bedingungen, dass man sich zum Beispiel mal jetzt nicht den Key Brute Force, sondern dann sagt, okay, wir haben den jetzt bekommen, habt ihr das ausprobiert und dann da quasi so eine Modelleisenbahn mal ineinander crashen lassen können?
Das dürfen wir leider nicht ausprobieren, aber wir hatten tatsächlich schon so ein bisschen Kontakt mit der DB und haben denen unsere Ideen auch mal vorgestellt. Gab es je nachdem, wo man da ist, gibt es da unterschiedliche Reaktionen. Manche wollen gar nicht verstehen, dass da eine Sicherheitslücke sein könnte. Manche reagieren besser darauf. Ja, aber das wäre durchaus eine Sache, die wir dann, wenn wir mit dem Projekt noch weitermachen, die wir uns dann auch nochmal anschauen können. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist im Nachgang haben wir noch versucht, ein eigenes GSMR-Netzwerk aufzubauen. Da gibt es Tools, mit denen man das simulieren kann. Und anhand dem kann man sich dann halt noch weiter der GSMR-Verschlüsselung widmen und gucken, wie man da rankommt.
Ich hätte noch eine Frage. Du hast es ja erwähnt, dass wenn die Basisstation eine Nachricht bestätigt bekommt, die sie gar nicht gesendet hat, dass sie einen Fehler auslöst. Was passiert, wenn man nach dem Senden der eigenen Nachricht, zum Beispiel eine Movement Authority, das gesamte Band stört, sodass die Fehlermeldung nicht bei der Basisstation ankommt, aber auch dazu keine weiteren Nachrichten erhält? Gibt es da eine Schutzschicht oder?
Nein, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das dann erfolgreich durchführen kann. Das habe ich nur nicht gesagt. Aber wenn man dann einfach, wenn man dann tatsächlich einfach die gesamte Kommunikation stört und da reinjammt, dann kann man eventuell den Angriff ein bisschen erfolgreicher ausführen.
Dann bitte alle das Gesagte vergessen.
Wenn man jetzt mal von einem Nicht-Insider-Angriff ausgeht, ist man dann wirklich begrenzt auf seine eigene Funkreichweite quasi oder gibt es irgendeine Möglichkeit, da das Netzwerk ein bisschen zu nutzen oder ist man komplett begrenzt auf die Züge, die gerade entweder im Bahnhof stehen oder an einem vorbeifahren?
Also grundsätzlich bist du halt schon auf deine eigene Funkreichweite begrenzt. Wenn du jetzt irgendwie einen Weg findest, dich in die bahninternen Netzwerke irgendwie einzuschleusen und da mitzulesen, dann hast du es natürlich einfacher. Aber dazu brauchst du dann auch wiederum Insiderwissen, um zu wissen, wo da eventuell irgendwelche Kabel lang gehen oder so. Also es ist auch nicht so einfach.
Vielleicht noch eine Frage oder Dings, ob ihr euch das überlegt habt. Also wir haben jetzt ja dann DSTWs. Weiß man da, welche Standards da verwendet werden, um mit den Weichen zuzusprechen? Und sind die vielleicht auch anfällig für gewisse Dinge?
Also ich weiß nicht. Crash a train.
Es ist, geht ja um How to Crash a Train. Da ist ja vielleicht das Stellwerk noch ein besserer Vektor.
Also es ist natürlich ein ganz anderer Vektor als das Zugbeeinflussungssystem, wenn man sich die Weichen anguckt. Da wird dann bei den digitalen Stellwerken werden da U-Links-Standards verwendet. Das ist auch wieder ein europäisches Projekt. Bei den Weichen nennt sich das Protokoll, was dann gesprochen wird, SCIP. Das haben wir uns jetzt natürlich nicht angeschaut. Es ist aber halt auch einigermaßen gut abgesichert, was Authentifizierung und so angeht. Also würde ich da jetzt nicht damit rechnen, dass man da groß irgendwelche Sicherheitslücken noch hat. Wenn du welche findest, reich gerne bei der nächsten GBN9-Talk ein.
Nicht schüchtern sein, wir haben noch einige Minuten. Telefon darf schüchtern sein. Ha, noch einer.
Du hast wiederholt von wir geredet. Was darf ich unter wir verstehen? Also wer hat da alles so herumgeforscht?
Danke. Das sind tatsächlich die Leute, die ich da ganz am Anfang auf der einen Folie genannt habe. Also Katja hat unser Projekt betreut und ich mit den beiden anderen habe dann tatsächlich da an der Umsetzung gearbeitet und halt ausprobiert, versucht GSMR zu brechen, versucht diesen DAS-Algorithmus zu brechen. Also das ist dann mit wir gemeint. Wir hatten da keine große Unterstützung von außen.
Ja, gerne. So. Dann gebe ich euch jetzt noch eine allerletzte Chance, die Hand zu heben. Und für alles Weitere, wenn dann noch was einfällt, könnt ihr euch an Laugengebäck selbst auch nach dem Talk wenden. Ja, damit vielen lieben Dank, Laugengebäck, für diesen super coolen Talk. Ich weiß mehr, als ich reingekommen bin. Ihr macht schon selber. Vielen Dank. Applaus